aufgelistet sind, befassen. pH-Wert, gut, das ist sicherlich sehr wichtig, wenn man an Säure-Basen-Haushalt denkt. Man will gucken, wie Lungenfunktion arbeitet. Da guckt man auf den Partialdruck für Sauerstoff. Man will wissen, Sauerstoffträger. Man will die Ventilationsstärke gucken, am Ventilationsparameter PCO2 zu sehen. Aber ich möchte Ihnen erstmal mit verschiedenen Dias nahelegen, warum es eigentlich für einen Medizinstudierenden nutzbringend ist, sich mit der Blutgasparametern auseinanderzusetzen. So, vielleicht kann man das noch mal ein bisschen dunkel machen. Geht nicht, okay. Gut, dann haben wir eben den schwachen Kontrast hier. Beispielsweise im Rahmen der Notfallmedizin könnte durchaus das mal von Interesse sein, sich über Parameter des der Blutgase zu informieren, wenn man solche Patienten, die zum Beispiel ein Unfalltrauma erlitten haben, erst versorgt hat, transportfähig gemacht hat und die dann im NRW mitnimmt. Das ist ja nicht vielleicht immer das nächste Krankenhaus direkt um die Ecke. Dann hat man vielleicht auch längere Transportzeiten auf dem NRW. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dann Patienten Blutgasanalysen auf dem NRW zu machen mit Kleingeräten, wo man mit einmal Elektroden solche Messungen durchführen kann, um natürlich die Vitalfunktion, Herz-Kreislauf-Funktion und Lungenfunktion damit zu checken. Bei Patienten, die reanimiert werden, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel weil der Patient schon verkabelt ist und auf einer Intensivstation vielleicht liegt, dort dann einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, dann kann man mit einer Blutgasanalyse erkennen, wie lange der ineffiziente Kreislauf bestanden hat, weil sich natürlich innerhalb kurzer Zeit dann eine sehr schwere metabolische Azidose entwickelt und die metabolische Azidose muss dann auch akut gepuffert werden, damit die kreislaufwirksamen Medikamente, zum Beispiel die Katecholamine, die man verabreicht, auch richtig wirken können. Ja, das kann man jetzt, glaube ich, kaum noch erkennen. Die Feinheiten, ist nicht anders zu machen. Die typischen Einsatzgebiete, wo wirklich massenhaft sozusagen Blutgasanalytik eingesetzt wird, das sind die Intensivmedizin, Patienten, die kreislaufinstabil sind und eben auch vielleicht beatmet werden müssen. Da geht es natürlich einerseits bei der Blutgasanalyse darum, die Erkenntnis, dass vielleicht Lungendysfunktionen da sind, aber auch natürlich die Beatmungstherapie patientenadaptiert einzustellen. Da kann man ja nicht nach Standard-Dosierungsschema da sozusagen Atemhub und Atemfrequenz einstellen, sondern macht das gezielt nach den jeweiligen Blutgasanalysen, die dann immer wieder kontrolliert werden an einem Tag. Typisches Beispiel auch bei Patienten mit einer Schocklunge oder dem akuten respiratorischen Distress-Syndrom, das zum Beispiel bei einer Sepsis entstehen kann durch einen permeabilitätsbedingten Schaden der Lungenkapillaren, tritt eiweißreiche Flüssigkeit in die Alveolen aus, führt dann zu schweren Gasaustauschstörungen. Eine andere Möglichkeit für Einsatz von Blutgasanalytik sind Patienten mit Schädelhirnverletzungen. Schädelhirnverletzungen können natürlich durch das Trauma selber zu Beeinträchtigung der Atemregulation führen, wenn das Stammhirn durch die Verletzung betroffen ist. Aber man würde Patienten, die ein schweres Schädelhirntrauma erlitten haben, ja vielleicht auch dann vorsorglich intubieren, beatmen, um letztendlich hirndrucksenkend wirksam werden zu können. Sicherstellung der Atemwege ist natürlich der andere Punkt. Und die gesteigerte Ventilation, die man dann iatrogen auslöst, führt über die CO2-Abatmung zu einem niedrigen PCO2-Druck und zu einer Verminderung des zerebralen Blutvolumens, weil die Gefäße zunächst auch CO2-reaktiv noch sind und man damit diesen malignen Hirndruckanstieg vielleicht dann verhindern kann. Ja, bei Vergiftung, da macht man auch gerne Blutgasanalysen. Vergiftungen können sowohl endogener Natur sein, wie zum Beispiel beim Leberausfall oder bei dem Ausfall der Nierenfunktion. Das sind typische Beispiele für endogene Vergiftungen. Dann entwickelt sich sehr schnell eine metabolische Azidose oder eben natürlich auch die exogenen Vergiftungen, Alkohol, Drogen beispielsweise oder eben Medikamentenvergiftung, die in suizidaler Absicht eingenommen wurden, die Medikamente. Ja, jenseits der akuten Medizin gibt es auch Medizin chronisch Kranker, wo Blutgasanalytik tatsächlich auch eine Rolle spielt. Ja, wenn man es noch erkennen kann, ich weiß ja, was da dargestellt werden soll. Es ist also, ich weiß nicht, ob Sie es wirklich noch sehen können. Es ist ein Dialysepatient hier, der dann bei so einer chronischen Niereninsuffizienz als Ursache für die Dialyse häufig ja auch Störungen im Säurebasenregulationsbereich hat. Das heißt, sehr oft entwickeln sich dann chronische metabolische Azidosen und da wird im Rahmen der Dialyse auch gerne dann eine Blutgasanalyse zur Kontrolle gemacht oder jetzt hier im Falle einer Patientin, die also eine Lungenfunktionsstörung hat, eine Lungenfunktionsüberprüfung. Hier werden die intrathorakalen Gasvolumina bestimmt und eine arterielle Blutgasanalyse da ebenfalls dann gemacht. Sie sehen also, dass vor allem das Umfeld innere Medizin, operative Medizin, Pädiatrie natürlich auch immer mit eingeschlossen, über Blutgasanalysen sprechen und damit auch praktisch zu tun haben. Jetzt kommen wir nochmal auf Grundlegendes hinsichtlich der Säurebasenregulation kurz zu sprechen. Wie ich schon sagte, der zentrale Parameter, der eigentlich reguliert werden muss, ist der extrazelluläre pH-Wert, der ja sehr, sehr eng sich hier in diesem grün dargestellten Bereich befindet, zwischen 7,36 und 7,44. Abweichungen nach unten, genannt Azidosen, sind hier im gelben Bereich dargestellt oder nach oben die Alkalosen. Gelber Bereich bedeutet, dass das unterschiedlich schwere Störungen jeweils sind, die aber mit dem Leben noch vereinbar sein können. Sie sehen, dass es dann wirklich also eine Bedrohung der Lebensfähigkeit ist, wenn dieser pH-Wert von 6,8 unterschritten wird. Solche Fälle, wenn wir gelegentlich auch mal solche Blutgasanalysen sehen, führen meistens dazu, dass der Patient kurze Zeit danach nicht mehr lebt. Also das ist einfach mit dem Leben dann auch im Alkalosebereich größer 7,8 dann nicht mehr vereinbar, weil der ganze Zellstoffwechsel natürlich stark pH-abhängig ist und dort irreversible Schäden dann einsetzen. Wenn wir das jetzt hier sehen im Blut, dann bedenken Sie bitte, dass in anderen Körperflüssigkeiten völlig andere Verhältnisse sind. Normalerweise scheidet man bei einer gemischten Ernährung leicht sauren Urin aus, der circa im pH-Wert 6 schwankt. Im Darm hat es durch die Freisetzung bicarbonathaltiger Säfte, vor allen Dingen durch das Pankreas, um eine alkalische Reaktion. Wenn ich also eine Durchfallerkrankung habe mit lange bestehendem Durchfall, dann werde ich einen Verlust vom Bicarbonat haben und resultierend eine Azidose. Und im Magen haben wir völlig azide Verhältnisse durch den starken Gehalt an Salzsäure. Wir haben also hier wirklich extrem niedrige pH-Werte. Entsprechend führt chronisches Erbrechen auch sehr gerne dann zur metabolischen Alkalose durch Verlust dieser Säure. So, kommen wir jetzt hier in diesem zusammenfassenden Bild nochmal auf die Säurebasenregulation. Gehen wir nochmal drauf ein. Also, zentral wird in dem extrazellulären Raum der pH-Wert konstant gehalten, in einem sehr engen Bereich. Was belastet eigentlich den pH-Wert? Die Säureproduktion, die hier tagtäglich stattfindet. Durch den Stoffwechsel von Eiweißen und Phospholipiden, dort werden fixe Säuren gebildet, die eben nicht abgeahmet werden können, weil das Protonen sind. Die können nur über die Niere ausgeschieden werden. Flüchtige Säuren in Form von CO2 entstehen durch den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Das ist sozusagen die völlig normale Säureproduktion, die ja den pH-Wert belastet. Was ist einer pH-Wertveränderung entgegengestellt? Das sind verschiedene Puffermechanismen zunächst mal. Und zwar unterscheiden wir ja grob dort die Bicarbonatpuffer in ihrer Konzentration 50% der Gesamtpufferkapazität gegenüber den Nicht-Bicarbonatpuffern und dazu zählen das Hämoglobin und Proteine und Phosphate, die sich ja vorwiegend intrazellulär dann wiederfinden, während Bicarbonat vorwiegend extrazellulär puffert. Dann geht es um die Mechanismen der Säureausscheidung. Und da müssen wir natürlich hier die Lunge zunächst mal betrachten, die also sehr viel Säureäquivalent, also bei einer durchschnittlichen Produktion von CO2, 24.000 Millimol am Tag über die Ventilation ausscheidet. Und, na, da bin ich jetzt in der falschen Richtung, so. Und hier über die Niere wird ein quantitativ scheinbar relativ bescheidener Beitrag von Säureausscheidung gemacht. Der ist aber trotzdem qualitativ extrem wichtig. Wenn die Niere nicht funktioniert, wird man eine schwere metabolische Azidose entwickeln, weil auch nur über die Niere es gelingt, tatsächlich die fixen Säuren in Form der Protonen auszuscheiden. Verschiedene Mechanismen sind da aktiv, zum Beispiel die H-Plus-Sekretion in den Tubulus, die aktive Sekretion, die Bindung an Phosphat, die Bindung an Ammonium oder an Ammoniak mit der Generierung von Ammoniumionen, das spielt eine wesentliche Rolle, aber auch nicht zu vergessen noch die Bicarbonat-Rückresorption, die vorwiegend im proximalen Tubulus passiert. Diese Mechanismen, die zur Säureausscheidung führen in der Niere und in der Lunge, sind bei Erkrankungen durch Kompensation aktiv sehr stark steigerbar, um den Faktor 8 bis 10 circa. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Das heißt, haben wir hier zum Beispiel einen vermehrten Säureanfall durch einen Krankheitsprozess, kann zunächst mal auch durch Kompensation versucht werden, den pH-Wert doch noch weitestgehend im Zielbereich zu halten. So, jetzt kommen Sie auf eine Folie, die Ihnen sicherlich sehr geläufig ist. Henderson-Hasselbaich beschreibt quantitativ die Funktionsweise eines Puffersystems. Wir haben den Bicarbonat-Puffer als besonders wichtigen Puffer hier im Fokus. Warum? Weil die Konzentrationskomponenten Bicarbonat und Kohlensäure aktiv verändert werden können. Das ist nicht für die Nicht-Bicarbonat-Puffer möglich, ne? Ich kann meinen HB-Wert nicht sozusagen regulatorisch anpassen, so wie jedenfalls als Säurebasenhaushalt es sinnvoll erscheinen ließe. Das ist jedenfalls bei Bicarbonat durch die Nierenfunktion und bei CO2 durch die Lungenfunktion sehr wohl möglich. Jetzt setzen wir dann mal hier die Werte ein. Die Kohlensäure hat hier das Korrelat mit dem Partialdruck CO2 und dem Löslichkeitsfaktor, der sehr gering ist. Dann setzen wir die konkreten Werte jetzt also ein, die im Normalfall vorkommen. Das heißt, hier haben Sie eine 10-fach gesteigerte oder 20-fach sogar gesteigerte Konzentration des Bicarbonats gegenüber der Kohlensäure bei einem physiologisch ausgeglichenen pCO2 von 40 und es resultiert der physiologische pH-Wert von 7,4. Natürlich mathematisch jetzt nicht korrekt und auch physiologisch nicht ganz korrekt, aber man kann sozusagen als einfache Merkformel sagen, der Bicarbonatwert ist im Wesentlichen repräsentativ für die Nierenfunktion und der Kohlensäure respektive der CO2-Partialdruckwert, die sind primär repräsentativ für die Lungenfunktion. Kommen wir jetzt nochmal zu den eigentlichen Analyten, die man bei einer Säure-Basen-Analytik sich anguckt. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden in dem Bereich der Säure-Basen-Parameter und der Sauerstoffparameter. Da kommen wir gleich noch auf die Sauerstoffparameter zu sprechen. Bei den Säure-Basen-Parametern werden zwei von drei Größen des Puffersystems tatsächlich gemessen über Elektrodentechnologie, der pH-Wert nämlich und der Partialdruck für Kohlendioxid. Aus Henderson-Hasselbaich wird ohne weiteres dann durch Umformung dieser Gleichung der sogenannte aktuelle Bicarbonatwert ermittelt. Der aktuelle Bicarbonatwert ist sicherlich zunächst schon mal eine gewisse Information, hat aber einen wichtigen diagnostischen Schönheitsfehler. Das aktuelle Bicarbonat ist die resultierende aus zwei Komponenten. Einerseits der Nierenfunktion, wie ich ja eben schon sagte, aber habe ich eine stark veränderte Lungenfunktion, zum Beispiel ein Patient mit COPD, der hat sehr, sehr hohe Partialdrucke für CO2, diese korrespondierende Dissoziation der Kohlensäure in Bicarbonat und Protonen führt eben dann auch zu einem relativ hohen Gehalt respiratorischer Genese für diesen Bicarbonatwert. Das heißt, was ich eben sagte, gilt streng genommen nur für den normal physiologisch atmenden Menschen. Das ist diagnostisch natürlich ein Nachteil, weil ich will ja möglichst eine Differentialdiagnose machen. Also, wie geht man da vor? Man bezieht sich sozusagen künstlich auf normale physiologische Bedingungen. Und die resultieren beim sogenannten Standard-Bicarbonat-Wert. Denn dann tue ich so, egal wie die aktuelle Lungenfunktion des Patienten tatsächlich ist, als ob die Lunge physiologisch arbeitet, und das ist bei den sogenannten Standardbedingungen gegeben. Dann habe ich ein voll oxygeniertes Blut bei normaler Körpertemperatur und bei einem PCO 42. Der Standard-Bicarbonat-Wert ist dann wirklich nur noch repräsentativ für die metabolische Säure-Basen-Regulation und hat dadurch den hohen differenzialdiagnostischen Wert. Ich kann alternativ zum Standard-Bicarbonat auch den sogenannten Basenabweichungswert bestimmen und verwenden. Der ist diagnostisch völlig gleichwertig. Zum Standard-Bicarbonat hat nur eine andere Sichtweise. Bei dem Basenabweichungswert frage ich mich sozusagen therapeutisch, wie viel muss ich einem Liter Blut, das unter Standardbedingungen sich befindet, an Säure oder Base hinzufügen, um einen physiologischen pH-Wert von 7,4 zu bekommen. Das ist sozusagen die operationale Definition des Basenabweichungswertes. Die Antwort ist, habe ich einen ausgeglichen Säure-Basenhaushalt, muss ich unter Standardbedingungen nichts an Säure oder Base hinzuführen. Resultierend aus einem Normalwert für den Basenabweichungswert von 0, mit geringen Schwankungen minus 2 bis plus 2 Millimol pro Liter. Wenn ich unter diesen Standardbedingungen, also gesetzte normale Lungenfunktion, einen Mangel an Basen habe, dann wird das erkenntlich durch negative Basenabweichungswerte. Ich muss also sozusagen Basen hinzugeben, um den pH-Wert wieder hochzukriegen auf 7,4. Oder umgekehrt bei der metabolischen Alkalose habe ich ein relatives zu viel an Basen, habe ich dann eben positive Basenabweichungswerte. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Aspekt der Blutgasanalyse. Das ist nämlich der Sauerstoffpart. Als wichtigsten einzelnen Parameter muss man hier unbedingt den PO2-Wert betrachten, weil der sagt aus, wie gut ist die Oxygenierung des venösen Blutes, das durch die Lunge fließt. Sie wissen ja aus der Physiologie, dass da ganz erhebliche Einflussfaktoren sind, zum Beispiel wie hoch ist der Sauerstoffgehalt in der Einatmungsluft, als FiO2, inspiratorische Sauerstofffraktion, zu bezeichnen. Wie ist die tatsächliche Ventilationsleistung? Kann gestört sein, entweder durch obstruktive Mechanismen, wie bei einer chronischen Bronchitis, einer COPD, einem Asthmaanfall, oder durch restriktive Mechanismen, wie zum Beispiel bei einer Lungenfibrose, oder wenn Sie zum Beispiel eine instabile Thoraxwand haben, sodass die Atemmechanik nicht mehr richtig funktioniert. Dann ist natürlich sehr wichtig auch für den Aufnahmeprozess von Sauerstoff, wie die Diffusion über die Alveolarmembran funktionieren kann. Wenn diese Diffusionsstrecke vergrößert ist, klassisches Beispiel wären verschiedene Ursachen des Lungenödems, dann werde ich das eben erkennen können, vorrangig an einer Abnahme des Partialdrucks für PO2. Und letzter Punkt ist auch wichtig für die Betrachtung, sollte es zu Beimengung venösen Blutes in das arterialisierte Blut kommen, dann spricht man von einem Ventilations-Perfusions-Mismatch, zum Beispiel bei Atelektasen, wo Lungenabschnitte praktisch kollabieren, durch Fremdkörper beispielsweise, durch Sekret bei bettlägerigen Patienten, kollabieren die abhängigen Lungenbereiche, die werden dann von der Ventilation abgekoppelt sozusagen, aber nach wie vor durchblutet. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt ein schlechtes Verhältnis von Ventilation und Perfusion mit der resultierenden Folge, dass dann eben der PO2 auch niedrig ist. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Parameter, den man hier im arteriellen Blut dann zu bestimmen hat. Dann geht es um den nächsten physiologischen Aspekt. Wenn der Sauerstoff aufgenommen wurde in der Lunge, dann muss er halt zu den Gewebszellen transportiert werden. Und da gibt es dann eben auch Laborparameter, die darüber Auskunft geben, wie gut das passiert. Da ist vor allem die Sauerstoffkonzentration im Blut ein wichtiger Parameter, CTO2, Concentration oder Content, O2 genannt. Ich weiß gar nicht, ob die Formel jetzt noch lesbar ist, schwarz auf rot. Können Sie noch was sehen? Ja? Okay, auf den Tablets ist eine gute Hintergrundbeleuchtung. Dann können Sie vielleicht da verfolgen. Sie sehen, dass das ja jetzt hier so ein komplexer Term ist, der setzt sich sozusagen physiologisch gesprochen hier aus dem chemisch gebundenen Sauerstoff, an Hämoglobin gebundenen Sauerstoff zusammen. Großer Anteil, kleiner Anteil physikalisch gelöster Sauerstoff. Warum ist der klein? Weil der Löslichkeitskoeffizient von Sauerstoff im Blut halt sehr, sehr gering ist. Gucken wir uns nochmal die einzelnen Komponenten hier an. Da sehen Sie, dass es natürlich erstmal wichtig ist, den HB-Wert zu kennen. Das wird in Blutgasgeräten dann auch häufig mitbestimmt, weil das natürlich die chemische Bindung erst ermöglicht, das Hämoglobin. Dann ist aber von dem Gesamthämoglobin der Teil des Hämoglobins abzuziehen, der keinen Sauerstofftransport machen kann, der funktionell dazu nicht mehr in der Lage ist. Das sind die sogenannten Dyshämoglobine, als da sind vor allen Dingen das CO-Hämoglobin, das bei Rauchgasvergiftungen sehr stark ansteigen kann. Ein starker Raucher beispielsweise hat auch sehr hohe COHB-Werte, die allerdings noch nicht zu klinischen Ausfallserscheinungen führen, aber natürlich einen Leistungssportler dann beeinträchtigen, weil er eben dann einen relativ geringeren Anteil von sauerstofftragendem Hämoglobin hat. Und das andere wichtige Dyshämoglobin ist das Methämoglobin, wo eben das zentrale Eisenion des Hämoglobins, des Porphyrinrings, ist dann dreiwertig und nicht mehr zum Sauerstofftransport in der Lage. Das ist zwar reversibel, wenn ich nämlich eine Reduktion dieses dreiwertigen zum zweiwertigen Eisen wieder mache, das ist enzymatisch katalysiert. Also mögliche Ursachen sind, Enzym funktioniert gar nicht, weil es keine Kofaktoren hat oder weil ein genetischer Enzymdefekt ist. Seltene Ursache. Viel häufiger sind Methämoglobin-Produzenten, wo es sozusagen erworben zu einer massiven Aufoxidation des zentralen Eisenions kommt. Typisches Beispiel sind Medikamentenvergiftung. Nitrate zum Beispiel können sowas machen, bestimmte Antibiotika, Sulfonamide und so weiter. Gut, also das muss man sozusagen berücksichtigen und dann muss man des Weiteren fragen, zu welchem Grad ist das Sauerstoff, zum Sauerstoffbindung befähigte Hämoglobin tatsächlich mit Sauerstoff beladen. Das ist die sogenannte Sättigung, hier als SO2 gekennzeichnet. Und da komme ich jetzt auf einen Sachverhalt noch mal kurz zu sprechen, den Sie bestimmt aus der Vorklinik ja auch schon gut kennen. Hier dargestellt ist nämlich, dass es eine Korrelation gibt zwischen dem Sauerstoffpartialdruck und der Sauerstoffbeladung in Prozent, der Sauerstoffbeladung des Hämoglobins in Prozent. Dabei entsteht diese typische S-förmige Beziehung. Und was wichtig ist, dass diese S-förmige Beziehung keine konstante Lage hat, sondern die hat klinisch relevante Abweichungen nach links und nach rechts. Welche Faktoren das im Einzelnen sind, will ich jetzt hier nicht aufgrund der Zeit im Einzelnen besprechen. Behalten Sie jedoch, dass man die Lage dieser Kurve erkennen kann durch den sogenannten Halbsättigungsdruck, der wiederum auch als Parameter bei Blutgasanalysen ausgegeben wird. Kommt es beispielsweise durch Veränderung des Patienten, wie hier in diesem Sinne, zu einer Linksverschiebung, bedeutet das eine wesentliche Verschlechterung der Sauerstoffversorgung der Zellen, weil der Sauerstoff mit hoher Bindung am Hämoglobin kleben bleibt und es nicht zur Entladung in der Peripherie kommt. Ja, jetzt hier zum labormedizinischen Aspekt. Wie kriege ich denn so eine Sättigung überhaupt gemessen? Es gibt Blutgasgeräte, die das überhaupt nicht messen können, die das nur berechnen. Die messen jetzt den PO2, die wissen, wie der pH-Wert ist, weil der wird ja auch gemessen, und dann gehen die in irgendwelche Kurven, die hinterlegt sind in so einem System, und rechnen dann sozusagen zurück auf die Sättigung. Das ist eine gerechnete Sättigung, die im Einzelfall natürlich falsch sein kann, weil wir gar nicht alle Einflussfaktoren dabei berücksichtigen können. Besser ist es natürlich, die Sättigung direkt zu messen, und das geschieht in aufwendigeren Blutgasgeräten mit der sogenannten Multiwellenlängenphotometrie. Das, was hier jetzt gezeigt ist, ist einfach ein komplexes Absorptionsspektrum von Hämoglobin und seinen verschiedenen anderen Funktionszuständen. Sie sehen hier beispielsweise die eingipflige Kurve des reduzierten, also deoxygenierten Hämoglobins, hier als HHB bezeichnet, und die zweigipflige Kurve des O2HBs. Und wenn Sie dann nochmal genau hinschauen, daneben, ganz in Nachbarschaft zu dem O2HB, befindet sich das COHB, in einer völlig anderen Funktion. Das erklärt zum einen den klinischen Befund. Ein CO-Intoxikierter sieht eben nicht sauerstoffentsättigt aus. Er sieht aus wie das blühende Leben, in Anführungszeichen. Eben weil die Absorptionsspektren des O2HBs mit dem COHB so stark übereinstimmen. Verlasse ich mich in solchen Fällen klinisch auf den Eindruck, den ich jetzt vom Patienten gewinne und hänge dem einfach einen Pulsoximeter an, kann ich völlig falsche Bewertungen vornehmen, also eine völlige Überschätzung des wahren O2HB-Gehalts, weil einfache Pulsoximeter eben diese komplexe Kurvenschar durch Mehrwellenlängenphotometrie nicht auflösen können. Das ist der Punkt. Das sind nämlich der einfach konstruierte Zwei-Wellenlängen-Photometer. Also in Fällen einer Dyshemoglobinämie sind die weithin verbreiteten Pulsoximeter unzuverlässig. Kommen wir jetzt hier zu dem Aspekt Normalwerte. Vor allen Dingen möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, das ist schon mal eine ganz wesentliche Besonderheit, dass die Normalwerte auf arterielles Blut bezogen sind. Ne? Üblicherweise kennen Sie natürlich, dass man Laborparameter aus venösem Blut macht, weil das ja viel einfacher zu gewinnen ist und mit weniger Risiken für den Patienten verbunden ist. Aber wenn ich diese Vollaussage zu den Sauerstoffparametern plus Säurebasenparametern haben will, muss ich mich auf arterielles Blut beziehen. Das sind hier jetzt die entsprechenden Normalwerte für erwachsene Personen. Kommen wir jetzt im nächsten zu Überlegungen zu den Säurebasenstörungen nochmal. Man kann natürlich erstmal grob klassifizieren nach der Wertelage des pH-Werts. Azidosen sind wesentlich häufiger als Alkalosen. Dann macht man grundsätzlich eine Einteilung der Ursachenkomplexe in respiratorische Ursachen. Alles, was mit der Ventilation zu tun hat, das ist respiratorisch. Metabolisch ist alles, was nicht respiratorisch ist. Also alle Formen, sei es Stoffwechselerkrankung, Organerkrankung, sei es Vergiftung, wird als metabolisch klassifiziert. Es gibt natürlich auch Situationen, wo beide Störungsarten gleichzeitig vorliegen. Das typische Beispiel ist der verunfallte Patient, zum Beispiel, der eine Rippenserienfraktur bekommen hat, der vielleicht auch blutet, also einen Volumenmangelschock entwickelt, dann hat er natürlich eine prima Ursache, um eine metabolische Azidose zu entwickeln und aufgrund seiner eingeschränkten Atmung zusätzlich eine respiratorische Azidose, also eine kombinierte Störung. Dann ist noch wichtig, dass die Störungen ja auch immer versucht werden, vom Organismus zu kompensieren. Das heißt, bei einer primär respiratorischen Schädigung wird versucht, über eine Anpassung des Zellstoffwechsels in der Niere, was allerdings einige Tage braucht, um es richtig voll in Gang zu bringen, sozusagen eine, im Falle einer respiratorischen Azidose eine metabolische Kompensation zu machen, also vermehrt zum Beispiel Bicarbonat zu retinieren. Das gilt übrigens auch umgekehrt, habe ich eine primäre metabolische Störung, typisches Beispiel die metabolische Azidose, dann fängt man sehr schnell an, eine Hyperventilation in kompensatorischer Absicht zu bewerkstelligen. Ja, das kann man jetzt wirklich gar nicht mehr erkennen, aber Sie können es vielleicht auf den Slides dann am Tablet noch sehen. Das ist hier ein sogenanntes Diagnostiknomogramm. Das will ich nur kurz deswegen erwähnen, das hat man ja nicht ständig sozusagen in der Tasche dabei, aber Blutgasgeräte sind heute auch in der Lage, solche Diagnostiknomogramme mit auszudrucken, neben den ganzen Werten, die wir gerade besprochen haben. Und dann helfen sie ein bisschen in komplexen Situationen. Was ist denn hier eigentlich verzeichnet? Sie sehen auf der X-Achse den Partialdruck für Kohlendioxid und Sie sehen auf der Y-Achse die Bicarbonat-Konzentration. Hier handelt es sich um das aktuelle Bicarbonat. Und die Bereiche, die jetzt hier in diesem Diagramm heller schraffiert sind, also diese Achsen hier, das sind die reinen Störungen inklusive ihrer Kompensation. Sie können natürlich auch Wertelagen haben bei einer Blutgasanalyse, die irgendwo hier in diesen dunklen Bereichen dazwischen liegen. Dann handelt es sich um kombinierte Störungen. Und Sie sehen also, mit dieser einfachen Geschichte des Homogramms kann man zum Beispiel erkennen, ist das eigentlich eine ausreichende Kompensation? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine metabolische Azidose habe und einen 30er PCO2-Wert, ist das jetzt eine ausreichende, adäquate Kompensation? Oder ist das eine Minderkompensation als Hinweis, als indirekter Hinweis auf eine zusätzlich zweite respiratorische Schädigung? Solche Dinge kann der ganz Erfahrene natürlich mit vielen Faustformeln auch abschätzen, aber ich denke mal, so eine grafische Information kann die Differentialdiagnose dann auch ein bisschen unterstützen. Kommen wir zunächst mal zu den Azidosen, denn das sind die häufigsten Störungen. Was macht eigentlich eine Azidose gefährlich? Ihr Einfluss auf den Herzkreislauf. Die inotrope Leistung des Herzmuskels nimmt stark ab. Wichtig ist auch gerade für die akute metabolische Azidose, dass die Gefäßreaktivität gegenüber zum Beispiel Katecholaminen stark reduziert ist. Deswegen auch der Ansatz, dass man puffert in so einer akuten metabolischen Azidose, um letztendlich die Gefäßreaktivität im Schock zum Beispiel wiederherzustellen. Und was auch passiert, dass die renale Perfusion runtergeht. Man kann also durch eine Azidose in ein Nierenversagen kommen. Einfach, weil die Nierendurchblutung schlecht wird. Stoffwechseleffekte sind durch den Ionenaustausch mit dem Kalium, dieser extrazelluläre Schand sozusagen, der da passiert, dass es häufig dann zu einer Hyperkaliämie führt. Hyperkaliämie hat Bedeutung für die Herzrhythmusstörungen, die dann auch auftreten können. Es wird eine diabetogene Stoffwechsellage induziert, also eine Insulinresistenz. Bei chronischen Azidosen kommt es zur Kalziummobilisierung aus dem Knochen. Und es gibt auch hier natürlich abhängig von dem Schweregrad der Azidose auch zentralnervöse Funktionsausfälle bis hin zu Krampferscheinungen. Die metabolische Azidose ist also jedes Mal gekennzeichnet über einen Überschuss an fixen Säuren. Also nicht Kohlensäure, sondern fixe Säuren. Das führt dazu, dass der Base-Excess-Wert, respektive der Standard-Bicarbonat-Wert, erniedrigt ist. Im unkompensierten Zustand, also ganz am Anfang, ist dann der pH natürlich stark erniedrigt. Der Atemantrieb, die Atemkompensation führt dann dazu, dass hyperventiliert wird, dass PCO2 erniedrigt wird und das kann in einen vollkompensierten Zustand einmünden, wo der pH-Wert sogar völlig normalisiert ist. Bei der sehr häufigen Azidose, der metabolisch, müssen wir zwischen verschiedenen Ursachenkomplexen differenzieren. Und das kann man sich einfach mit diesen mathematischen Begriffen Addition, Subtraktion und Retentionsazidose begrifflich machen, was dafür Ursachenkomplexe sind. Unmittelbar einsichtig ist eine Additionsazidose dadurch geprägt, dass es zu viel Säure im Körper gibt. Entweder durch Zufuhr von Säuren, das kann durchaus auch iatrogen sein, oder durch eine vermehrte Bildung. Und Sie sehen typische Situationen, die das sind. Die Ketoazidose, der entgleiste Diabetes mellitus, das ist Insulinmangel-Diabetes. Es kann aber auch eine Ketose sein, die durch Hungerzustände zustande kommt oder durch Alkoholabusus. Laktatazidose entsteht dann, wenn es im häufigsten Fall ist es eine Sauerstoffmangelversorgung der Gewebe, zum Beispiel im Rahmen eines generellen Schockgeschehens. Es kann aber auch eine regionale Minderperfusion sein. Es kann aber auch sein, dass die Leber, die normalerweise Laktat wieder in die Gluconeogenese einspeist, eben sehr stark geschädigt ist. Also eine Leberinsuffizienz kann auch so eine Laktatazidose auslösen, Medikamente und so weiter und so fort. Es gibt da eine ganze Reihe von verschiedenen Ursachen. Das kann man natürlich eingrenzen, ob es eine Laktatazidose ist, indem ich Laktat in der Blutgasanalyse zusätzlich mitbestimme. Oder Ketonkörper könnte man zum Beispiel als Stixmethode im Urin dann auch nachweisen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch als Mechanismus der Säurezufuhr die verschiedenen Formen Vergiftung. Auch hier wieder die Alkoholvergiftung. Auch andere Alkohole als Ethylalkohol werden gerne mal konsumiert als Alkoholersatz. Und dann kann man eben durch die Metabolisierung, solange die Leber noch funktioniert, dann eben eine starke Säurebildung verzeichnen. Die führt dann dazu, dass jetzt hier wieder der nächste Laboraspekt, eine vergrößerte Anionenlücke beobachtet wird. Was ist eine Anionenlücke? Eine Anionenlücke ist ein Konstrukt. Es gibt natürlich keine Anionenlücke in Wirklichkeit, weil natürlich das Blut elektroneutral ist, also Kationen- und Anionenkonzentrationen ausgeglichen sind. Nur, wenn wir jetzt hier das so betrachten, dass wir das Natrium als wichtigstes Kation im extrazellulären Raum und die Chlorid- und Bicarbonatkonzentration gegeneinander verrechnen, dann entsteht eine Differenz, die ausgefüllt ist durch die in dieser Formel nicht berücksichtigten Anionen. Als da sind Proteinanionen, Sulfate, Phosphate, Laktate, Ketonkörper. die sind normalerweise alle in sehr niedriger Konzentration, normalerweise. Und das ist eben bei den Additionsazidosen dann nicht mehr der Fall. Da steigen diese Anionenkonzentrationen deutlich an, diese ungewöhnlichen Anionen, und das führt dann dazu, Bicarbonat wird durch den Puffermechanismus verbraucht, dass dieser Gap zwischen Kation, Natrium und Chlorid, Bicarbonat auf der anderen Seite, ansteigt. Das heißt, eine vergrößerte Anionenlücke bei einer metabolischen Azidose ist ein Hinweis auf einen Additionsmechanismus der Azidoseentwicklung. Es gibt eben auch einen ganz anderen Pattermechanismus für die Azidose, das ist der Verlust von Alkalisubstanzen, Bicarbonat. Der kann entweder enteral sein, wenn also Pankreassaft zum Beispiel abgeleitet wird durch chirurgisch eingelegte Drains, kann das passieren. Bei der Diarrhoe hatte ich auch kurz schon erwähnt, nicht wenn man einmal kurz Durchfall hatte, aber wenn man tagelang sozusagen mit wässrigem Durchfall sozusagen zu tun hat, dann kann das durchaus passieren, dass man dann eine Azidose entwickelt. Es kann aber auch sein, dass über die Niere Bicarbonat verloren geht. Wir haben ja gehört, dass die Niere wesentlich beteiligt ist über die proximale Rückresorption von Bicarbonat an der Regulation des Säurebasenhaushalts. Wenn genau hier ein Schädigungsmechanismus ansetzt, zum Beispiel auch bei erblichen Erkrankungen kann das sein, Fanconi-Syndrom als Beispiel, wo diese Reduktionsmechanismen im proximalen Tubulus für verschiedene Substanzen, die im Primären entstehen oder nachweisbar sind, Glucose, Aminosäuren beispielsweise, Phosphate, eben auch Bicarbonat gehemmt ist. Oder wenn Iatrogen Medikamente gegeben werden, die die Carboanhydrase, die ja auch in diesen Rückresorptionsmechanismus eingeschaltet ist, gehemmt ist. Warum gibt man solche Substanzen? Zum Beispiel der Augenarzt gibt die als Medikamente zur Senkung der Kammerwasserproduktion bei Glaukompatienten. Das wäre also denkbare Nebenwirkung, dass dann auch solche Azidosen entstehen durch diesen Bicarbonatverlust. Kennzeichen dieser Pathogenese ist, dass eben die Anionenlücke nicht verändert ist. Die ist normal. Und das können Sie sich einfach dadurch erklären, dass bei diesen Formen der Azidosen durch Bicarbonatverlust das Chlorid kompensatorisch jeweils ansteigt. Wir sprechen also von hyperchloremen Azidosen. Die dritte Form systematisch für eine Azidoseentwicklung ist die Retentionsazidose. Hier haben wir eigentlich nicht ein zu viel an Säureproduktion, aber das Problem liegt darin, dass die normal anfallende Säure nicht mehr adäquat ausgeschieden werden kann. Wir gucken natürlich bei so einer Pathogenese vor allem auf die Nierenfunktion, also akutes chronisches Nierenversagen kann das auslösen, oder wenn der distal tubuläre Mechanismus der H-Plus-Ionensekretion gestört ist, können Autoimmunerkrankungen beispielsweise sein, es kann nach Nierentransplantation sein, Medikamentennebenwirkungen oder wenn hormonelle Minderwirkungen, also des Aldosterons vor allem, zu verzeichnen sind. Dann ist das Typische die Auffälligkeit, dass man im Blut eine deutliche Azidose nachweist, und bei einer funktionierenden Niere würde man dann auch sehr wohl einen sauren Urin ausscheiden. Das ist aber ja hier genau der Mechanismus, der nicht genau funktioniert. Deswegen ist das dieses scheinbare Paradoxon, dass man bei saurem Blut einen schwach sauren oder vielleicht sogar alkalisch reagierenden Urin ausscheidet. So, dann kommen wir jetzt von den metabolischen Ursachen zu den respiratorischen Ursachen. Kennzeichen ist eine alveoläre Hypoventilation. Hypoventilation heißt, es wird nicht ausreichend geatmet im Verhältnis zur CO2-Produktion, mit der Folge, dass der PCO2 erhöht ist. Diese respiratorischen Azidosen können bei einer akuten aufgetretenen Situation nicht metabolisch sofort kompensiert werden. Das dauert, wie gesagt, eine ganze Weile. Das heißt, wir finden vor allen Dingen bei den chronischen respiratorischen Azidosen, wie sie zum Beispiel bei einer COPD-Erkrankung gegeben sind, dann doch deutlich erhöhte Base Excess Werte. Ob der pH-Wert erreicht normal wieder sein kann, hängt natürlich davon ab, wie stark die respiratorische Azidose ist, denn Sie können sich vorstellen, eine kompensatorische, der letzte Gedankengang war nicht richtig, den muss ich jetzt zurückpfeifen. Bei einer chronisch respiratorischen Azidose werden sehr wohl durch starke Anpassung der Nierenfunktion die Base-Access-Werte sehr stark erhöht, sodass ein normaler pH-Wert resultiert. So, was sind Ursachen für eine respiratorische Azidose? Ich habe hier jetzt aus einem großen Katalog mal ein paar wichtige Faktoren herausgenommen. Es kann der Atemantrieb vermindert sein, zum Beispiel bei Blutungen intrazerebral. Es könnte die neuromuskuläre Erregungsleitung gestört sein, wie zum Beispiel bei der Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis. Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper verhindern hier eine normale neuromuskuläre Erregungsübertragung. Also Folge ist eine klassische Schwäche der Atemmuskulatur. Es könnte aber auch in der Lunge selber bedingt sein. Entweder haben wir atemmechanische Störungen, zum Beispiel das Thoraxtrauma, das ich schon mal erwähnt habe, oder es sind eben Parenchymschäden da. Sie sehen hier jetzt ganz rarifiziertes Lungengewebe, ein tiefstehendes Zwerchfell, das ist das typische Zeichen bei COPD-Patienten. Kommen wir jetzt noch in den letzten Minuten zu der deutlich selteneren Form der Alkalose. Warum ist eine Alkalose überhaupt klinisch relevant? Was bewirkt die? Sie bewirkt vor allen Dingen, dass die freie Calcium-Ionen-Konzentration die biologische Wirksamkeit entfaltet für die neuromuskuläre Funktion absinkt. Und das bedeutet, dass das Kennzeichen der Alkalosen ist, dass es eine neuromuskuläre Übererregbarkeit gibt. Das kann also bedeuten, dass durch die Alkalose Krampfzustände ausgelöst werden, die man als Tetanie bezeichnet. Sie sehen das, wenn das jetzt nicht spontan ist, man kann das durch verschiedene klinische Zeichen sozusagen auch induzieren. Hier das Trousseau-Phänomen, das sehen Sie, dass die sogenannte Geburtshelferhand da entsteht durch Aufpumpen der Blutdruckmanschette über den mittleren arteriellen Druck. Und dann wird in solchen Fällen der Übererregbarkeit dieses Phänomen ausgelöst. Durch den Austausch mit Kaliumionen über die Zellmembran ist eine Alkalose sehr häufig, aber nicht immer, durch eine Hypokaliämie begleitet. Also eine Elektrolytstörung tritt auch häufig auf. Kommen wir zunächst zu den metabolischen Ursachen für eine Alkalose. Wir haben ja bei einer Alkalose metabolischen Ursprungs immer einen Überschuss an Basen. Das heißt, es ist immer der Base-Access-Wert erhöht. Und Sie haben im unkompensierten Zustand einen normalen CO2-Wert und im kompensierten Zustand wird durch Hypoventilation versucht, den pH-Wert wieder zu senken. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gerade eben einen Fehler in der Ansage gemacht habe. Das gilt nämlich hier für diese Situation. Eine respiratorische Kompensation ist eben nicht unbegrenzt möglich, weil mit der Respiration ich ja auch den Sauerstoff beeinträchtigen würde. Ja? Durch Hypoventilation würde es zum Sauerstoffmangel kommen, das ist ein überragender Antrieb für die Atmung, sodass häufig der Normalwert für pH nicht erreichbar ist. Aber man beobachtet durchaus CO2-Anstiege bis in den 60er-Bereich etwa, die dann kompensatorisch eben gar nicht willentlich, aber vegetativ sozusagen kompensierend werden. Bei den Mechanismen haben wir hier jetzt zunächst auch wieder den Subtraktionsmechanismus zu erwähnen. Was ist hier jetzt also vorliegend? Wir verlieren Säure durch chronisches Erbrechen, durch Drainagen, Magensonde beispielsweise, wird viel Salzsäure abgeleitet. Das führt dazu, dass im Endeffekt ein Überschuss von Alkalisubstanzen ist. Hier Beispiel mal eines endoskopischen Bildes für eine Pylorostenose, die bei Neugeborenen nach jeder Nahrungsaufnahme zu schwallartigem Erbrechen führt und die Kinder haben dann natürlich nach kurzer Zeit dann eine metabolische Alkalose. Der Verlust von Säure kann auch natürlich verursacht sein durch Medikamente. Besonders gerne machen das Diuretika, die häufig im Einsatz sind. Nehmen Sie mal das Beispiel Lasix, also ein Schleifendiuretikum. Das führt gerne auch zu einer übermäßigen H+-Sekretion oder es kann eben hormonell verursacht sein durch einen Tumor der Nebennierenrinde, wo massive Aldosteronwerte ausgeschüttet werden sozusagen und dieser Hyperaldosteronismus führt dann ebenfalls über diesen Mechanismus des Hormons zu einer starken Säureverlust. Kommen wir zur letzten Form und dann sind wir auch durch. Das ist die respiratorische Alkalose. Bei der respiratorischen Alkalose habe ich als Kennzeichen eine unangepasst hohe Ventilation, unangepasst im Verhältnis zur CO2-Produktion. Resultierend ist, dass der CO2-Wert fällt und eine Kompensation würde darin bestehen, dass der Base-Exzess-Wert erniedrigt wird durch renale Anpassungsvorgänge. Das findet häufig nicht so statt, weil diese respiratorischen Alkalosen häufig akute Erscheinungen sind und nicht chronisch. Akut zum Beispiel durch gesteigerten Atemantrieb. Ich mache eine Hyperventilation auf physiologischer Basis, wenn ich in der Höhenluft einatme, weil dann ja der PO2-Wert sinkt, das was ein Atemantrieb ist. Das wäre also eine reflektorische Situation. Ich habe aber auch die Situation, dass psychogen eventuell beim psychosomatischen Krankheitsbild zum Beispiel hyperventiliert wird. Man kann sich dann durch Hyperventilation bis in die zerebrale Ischämie ventilieren, sodass man dann bewusstlos wird. Es gibt auch organische Ursachen für eine Hyperventilation, zum Beispiel bei zentralnervösen Infektionen. Typisches Beispiel die Meningitis. Also wenn ein Patient hyperventiliert, dann kann das durchaus eben auch der Hinweis sein auf eine meningiale Infektion. Oder traumatisch bedingt, Traumen können in der Anfangsphase exzitatorisch wirken, bevor es dann in eine Atemdepression kommt. Diesen Mechanismus will ich jetzt abschließend nur noch ganz kurz ansprechen, weil der jetzt eben nochmal anschaulicht, wie die Zusammenhänge sind des CO2s mit dem zerebralen Blutfluss. Warum wird man also bewusstlos? Weil man durch die Absenkung des PCO2s eine zerebrale Vasokonstriktion machen kann. Das heißt, eine Minderdurchblutung des Gehirns, dadurch wird man bewusstlos. Wenn man dann bewusstlos geworden ist, dann ist das quasi ja schon wieder was wie eine Autotherapie, weil man dann weniger atmet. Aber das ist natürlich riskant, weil man ja auch aspirieren kann und die Ventilation und die Sauerstoffaufnahme beeinträchtigt ist. Ich sagte schon eingangs, iatrogene Aspekte sind hier vor allem die Therapie des Schädel-Hirn-Verletzten, weil da würde man tatsächlich bewusst sehr milde hyperventilieren, um das zerebrale Blutvolumen abzusenken und damit Hirndruck zu entlasten. So, über Aspekte der Analytik sprechen wir nochmal ausführlich in der Seminarform, deswegen kann ich das hier in der Vorlesung mir sparen. Im Seminar werden wir uns mit Sicherheit dann nochmal wiedersehen. Dankeschön.